diese Sache ist traurig und ich werde dagegen etwas unternehmen. Das Erste, was ich Ihnen zeigen möchte, ist, weil ich jetzt Ihnen also schon diese Variante gezeigt habe, will ich Ihnen doch das andere zeigen, nämlich richtig, das, wie es aussieht in der ursprünglichen CD-Edition. Da habe ich Ihnen jetzt die Seite herausgenommen, die das Manuskript 115 betrifft. Sie haben in der CD-Edition auch, wo sind wir hier, das ist die Contents, das ist da übertragen. Das ist also dieselbe Liste von Items, die so, und das habe ich jetzt dann zum Beispiel rausgenommen. Das ist für Sie eine bekannte, also nicht für Sie, aber für diejenigen, die im vergangenen Jahr da waren, eine bekannte Situation. Das ist der Beginn des Manuskripts 115. Und was es aber hier jetzt auch gibt, der Hauptgrund, warum ich es Ihnen, hier sehen Sie es, ne? Das ist 92 bis 96 und das ist das Programm, um das es geht. Aber die besondere, ja, hier haben Sie den, das ist der Beginn. Das, hier sind die Contents. Und hier ist das 115. Und die Besonderheit besteht jetzt also darin, dass Sie an der Stelle eine ganz einfach die Faksimiles aufrufen können. Und ich zeige Ihnen das unter anderem deswegen, damit Sie sich auch sozusagen physisch eine Vorstellung machen. Es gefällt mir daran, die folgende Überlegung, die folgende bisschen Meta-Überlegung, die ich Ihnen trotzdem, die ich sozusagen in Parenthese mit reinbringen möchte. Es ist im Zusammenhang mit digitalen Technologien sehr viel von Entkörperlichung die Rede und sehr viel davon die Rede, dass es doch also ein elektronisches Buch ganz einfach die sinnlichen Qualitäten nicht hat, die dieses Buch hat. Also man kann nicht mit den Fingern über die Seiten fahren, man kann das nicht hier und hin und her legen, wenn es... Ich habe ja gezittert, glücklicherweise ist das an uns vorbeigegangen. Also jedes Mal, wenn ich einen Elektriker hier am Gang sehe, in der Zeit, in der ich hier eine Lehrveranstaltung habe, kriege ich einen leichten inneren Schock und denke mir, um Gottes Willen, was passiert jetzt? Der braucht nur zwei Drähte sozusagen kurz zu schließen und die ganze Herrlichkeit hier stürzt ab. Das kann einem nicht passieren mit einem solchen Buch, das also alles als Bemerkungen für die Unkörperlichkeit, die oft genannt worden ist im Zusammenhang mit elektronischen Technologien. Die Ironie ist aber die, dass Sie in Ihrem Leben eine sehr geringe Chance haben, das zu sehen, wie das wirklich aussieht, das Manuskript 115. Ja? Also wenige von Ihnen, nicht einmal die einen doch weitergehendes Interesse haben, werden sich die Mühe machen, herauszufinden, wo liegt das, sagen wir mal, das liegt in Cambridge, sich dorthin zu fahren, dort einen Forschungsantrag zu stellen, dort eine Woche zu warten und dann vielleicht in einem Raum zu sein, um dieses Manuskript zu sehen, zu kriegen, wenn Sie es überhaupt sehen. Hier haben Sie das Manuskript in einer gewissen Weise sinnlich und in einer gewissen Weise unsinnlich, voll bei der Hand, auch wenn bei der Hand natürlich heißt, sozusagen an Ihrer Maus, mausgesteuert bei der Hand. Und hier können Sie durch die durch das Manuskript klicken. Sie sehen zum Beispiel, was diese Folianten sind, von denen ich Ihnen gesprochen habe, wie die aussehen. Hier, dieses Buch kann allerdings gekürzt werden. Das ist da oben, philosophische Bemerkungen, das ist dieses Ding hier. und hier geht's los. Da sehen Sie jetzt, was ich gemeint habe mit Bemerkungen. Also es gibt diese Leerzeilen darunter und Sie sehen auch, kann man das, ist das, man kann es ein bisschen vergrößern, aber ich gehe jetzt da nicht auf den Text, an dieser Stelle nicht auf den Text ein, es reicht einmal, dass Sie einen allgemeinen Eindruck haben. Und die Art, mit dem Wittgensteinschen Nachlass zu operieren auf dieser Basis eines solchen Interplays, es ist relativ leicht zu sehen, wie attraktiv das ist, wenn Sie da wirklich bis runter gehen wollen zu den Manuskripten. Und Sie haben das, zeige ich vielleicht auch noch als ein Feature dieser Ausgabe, Sie haben hier eine Unterscheidung zwischen der sogenannten normalisierten Transkription, die das ist hier, was Sie sehen, und einer sogenannten diplomatischen Transkription. In dieser diplomatischen Transkription wird der ganze Arbeitsprozess, den Sie im Manuskript auch synchron sozusagen auf einmal sehen, wird hier aufgelistet und es werden zum Beispiel Absätze, die Wittgenstein durchgestrichen hat, wie da hier den zweiten, werden hier auch weitergegeben. Das heißt, der normalisierte Text ist einer, der orientiert sich im Wesentlichen daran, was dem Wittgenstein vorgeschwebt ist als Lesefassung des jeweiligen Items. Die diplomatische Version ist die, die sich einfach zur Aufgabe setzt, alles zu zeigen, was auf dieser Seite draufsteht. Mit diesen Dingen kann man also gut operieren, und das ist das, worum sie umfallen in der neuen Version, die ich Ihnen vorgestellt habe. Damit das nicht ganz so ist, habe ich ein wenig zur Selbsthilfe gegriffen und habe Ihnen die mir zugänglichen Faksimiles alle auf einen FTP-Server gespielt. Sie können also auf die Art und Weise nicht die Variation, also das Hin- und Herspringen, diese Verlinkung haben Sie nicht, aber Sie können sich alle diese Seiten ansehen. Der FTP-Server ist nicht frei zugänglich, da würde ich in große Schwierigkeiten kommen, da würde mich irgendwann die Polizei holen. Der ist also nur für Benutzer, Benutzerinnen der Universität Wien mit einem Passwort zugänglich. Ich schreibe das hier auf. Wenn ich es nämlich laut sage, dann hört es die ganze Welt. Das ist der kleine Spaß, der hier mit dabei ist. Ich schreibe es nochmal. Das ist in Kleinbuchstaben. Sie müssen es in Kleinbuchstaben eingeben. Ich tue es hier in Großbuchstaben, damit Sie es besser lesen können. Ja, und dann brauchen Sie noch eine Adresse, klarerweise. Das geht nicht über einen Webbrowser, sondern dazu brauchen Sie einen FTP-Klienten. ftp.gorgias.philo.at. Das ist die Benutzerkennung und das ist das Passwort. Und da gibt es ein Unterverzeichnis LW. In diesem Unterverzeichnis finden Sie alle Faksimiles. Das ist also meine erste Stellungnahme, sozusagen die erste Präsentation des ganzen Rahmens, in dem ich das betrachten möchte. Jetzt einmal rein des technischen Rahmens. Ich sage jetzt etwas über die nächsten Schritte, die ich vorhabe. Ich möchte jetzt als nächstes die Frage Ihnen sozusagen vorstellen und diskutieren, welche Zugänge zu den philosophischen Untersuchungen von Wittgenstein? Gibt es so, welche Zugänge haben sich eingespielt und welche gibt es sozusagen standardmäßig und welche Zugänge öffnen sich neu durch die gegenwärtige Situation, die ich Ihnen eben gerade beschrieben habe, mit den neuen technischen Möglichkeiten. Das wird also, ich werde mal sozusagen auf einen sehr ungenierten technischen Zugang, der jetzt möglich ist, zu sprechen kommen. Dann werde ich eine Gegenbewegung zu diesem technischen Zugang, einen hochindividualisierten Zugang ansprechen. Dann komme ich mehr auf den klassischen Zugang und dann als viertes ein Zugang, der mir selber am sinnvollsten erscheint und mit dem ich dann weitergehen möchte. Also im Rahmen der Vorlesung, ich werde jetzt nochmal sehr unterschiedliche Interpretationsverfahren, Interpretationsphilosophien, kann man sagen, Ihnen darstellen. Und das mal zunächst eben eher nur exponieren. Ich werde dann im Laufe der Vorlesung mit einem Zentrum auf den ersten Seiten der philosophischen Untersuchungen zurückgreifen auf diese Interpretationsverfahren, um Ihnen sowohl Wittgenstein-Interpretation im ganz standardisierten Sinn, wie Sie das kennen und vielleicht erwarten geben, aber auch durchkreuzt und verändert durch die Möglichkeiten, die wir hier haben. Was ich da vorhabe, kann ich vielleicht sinnvoll so skizzieren, dass ich anknüpfe an eine Sache, die auch gestern in dem Seminar kurz besprochen worden ist, und die für Hegel, wo ich es also damals gesagt habe, gestern gesagt habe, genauso gilt wie für Wittgenstein. Wenn Sie sich eine klassische Textinterpretation von Wittgenstein ansehen oder wenn Sie in der Regel in eine Lehrveranstaltung kommen, in der angeboten wird, wir machen jetzt hier Wittgenstein-philosophische Untersuchungen, setzt man sich hin und fängt an, den Text zu lesen und versucht den zu verstehen, übernimmt relativ rasch und relativ fraglos den ganzen Problemrahmen und fragt sich also so etwas wie zum Beispiel beim Wittgenstein, könnte man sich fragen, Sie werden ja die erste Seite von den philosophischen Untersuchungen kennen, was sagt der Augustinus über das Erlernen von Sprache und hat er damit recht und was sagt der Wittgenstein darüber? Das sind die sozusagen klassischen Verfahrensweisen der Interpretation in einem solchen Zusammenhang und die haben durchaus etwas für sich. Das sind Verfahrensweisen, die operieren mit dem, was ich gestern genannt habe, der Voraussetzung einer übergeschichtlichen Wirksamkeit der Philosophie. Also so in etwa, wo immer ein Philosoph irgendwas geschrieben hat und es ist erhalten und wir lesen es erst, wir haben es hier vor uns liegen, spricht er direkt zu uns. Durch die Geschichte hindurch, sei das Aristoteles, sei das Thomas von Aquin, sei das Wittgenstein, alle diese Stimmen kommen direkt in unsere Gegenwart und können in unserer Gegenwart aufgenommen, verstanden und weiterverarbeitet werden. In einem gewissen, und zwar sozusagen problemlos, ohne große Faxen, unter Anführungszeichen. Gestern habe ich gesagt, ein klassischer Unterschied dazwischen ist ein anatomisches Werk aus dem 17. Jahrhundert. Ja, also nehmen wir 18. Jahrhundert Anatomie oder Chemie, 18. Jahrhundert. Das wird nicht direkt zu uns sprechen, selbst wenn es in modernen Drucktechniken erfasst ist. Da wird Folgendes stattfinden, da wird sofort ein Befremdlichkeitseffekt auftreten. Das ist nicht das, was ich in der Mittelschule gelernt habe. Was denkt sich der? Kann das überhaupt stimmen? Das wird sozusagen von vornherein als geschichtlich wahrgenommen. Nun ist es so, in der Philosophie wird diese Art von Geschichtlichkeit oft ganz einfach unterschlagen. Bei Hegel oder bei Wittgenstein jetzt auch. Wittgenstein natürlich noch eher, weil Wittgenstein eine Sprache hat, die keine großen Probleme macht. Das ist kein, also wenn man mit Hegel beginnt, dann hat man auf jeden Fall mal eine ziemliche Anstrengung, überhaupt den Satzbau, die Satzkonstruktionen, die Wortwahl zu nehmen. Aber das wäre sozusagen nicht wirklich eine Schwierigkeit für diese ahistorische Betrachtungsweise. Das ist nur ein bisschen so, wie wenn man die Scheibe freiwischt, weil sie beschlagen ist. Im Prinzip ist die Konstruktion die, es ist durch eine Scheibe, es ist sozusagen transparent, spricht noch immer so zu uns. Diese Betrachtungsweise, also die ahistorische Betrachtungsweise, Philosophie, wo immer jemand Philosophie gemacht hat, das spricht direkt zu uns, das hat etwas. Das ist eine Sache, ohne die, würde ich mal sagen, nicht nur ich sagen, das ist eher Standard, ohne das sind wir alle Philosophiehistorikerinnen und keine Philosophinnen. So wird das in der Regel dargestellt. Und ich finde, dass das durchaus eine sinnvolle Art und Weise, das Ding zu darzustellen. Wir könnten natürlich sagen, wir präferieren, wir privilegieren die Fremdheit. Wir gehen nicht davon aus, dass das alles so transparent durch die Fensterscheibe zu uns spricht, sondern dass im Museum, wir gehen nicht ins Museum, um uns dort direkt betreffen zu lassen, sondern wir gehen ins Museum, weil wir wissen, das ist eben ein Museum unter ganz bestimmten Bedingungen, stehen dort die Sachen herum und damit ist definiert die Diskrepanz zwischen den Sachen und uns. Das könnten wir machen, aber an dieser Stelle wären wir Philosophie-Historikerinnen und nicht Philosophinnen. Philosophinnen in dem Sinn, dass uns das direkt heute noch etwas sagt, dass wir damit direkt etwas machen können. Ich habe gestern, nachdem ich das gesagt habe, noch so eine Rückmeldung gekriegt von der Art und Weise, ist es nicht so, dass Philosophinnen immer diese Voraussetzung der Ungeschichtlichkeit machen müssen, wenn sie mit der Sache sozusagen betroffen sind. Dahinter steckt die Idee, es gibt eine philosophische Fertigkeit und einen philosophischen Eros, der dazu führt, dass es einem, ich sag's mal leger, in den Fingern juckt, wenn man so etwas liest, dass man darauf reagieren will, dass man darauf direkt reagieren will, dass einen das packt, dass einem das fesselt, im Gegensatz dazu, dass es einem antiquarisch gegenübersteht. Ich meine, es ist so, es gibt natürlich auch eine Attraktivität des Antiquarischen. Jeder Sammler, jede Sammlerin weiß das, dass es einen in den Fingern juckt, mit geschichtlichem Material umzugehen, aber das heißt nun eben nicht, Geschichte zu machen. Ne? Der wichtige Unterschied an der Stelle ist, Historikerinnen machen nicht Geschichte, sondern studieren Geschichte aus bestimmten Gründen und nur im aller geringsten Fall ergibt es sich, dass ein Geschichtsverständnis, ein historisch legitimiertes Geschichtsverständnis Geschichte macht. Nicht? Natürlich macht Geschichte, also Geschichtsverständnis macht sehr wohl Geschichte, das ist ganz klar. Die Jugoslawienkriege sind das grauenerregendste Beispiel dafür, aber nicht die Wissenschaft der Geschichte. Die würde an dieser Stelle eben genau einen Störmoment mit hineinnehmen. Und das ist in der Philosophie anders, geht die mehr und ist auch in einer gewissen Weise so. Man will Philosophie machen, wenn man diese Sache liest. Nur das Problem ist das, dass nur allzu oft, das ist meine These, dieser zweite Bestandteil, der historische, der distanzierte Bestandteil, nicht mit in die Gleichung hineinkommt, dass also nur mehr so getan wird, als ob uns das direkt etwas sagen würde. Und das ist dann nun doch bedenklich. Das würde ich auch auf die auf den Einwand von der also nach gestern gekommen ist, sagen. Also wenn Sie sich sowas vorstellen, um einmal ein sehr drastisches Beispiel zu nehmen, wenn Sie sich vorstellen, die Frage, kann ein Mensch auftreten und sagen, er ist Gott? Wie ist Gott Mensch denkbar? Wie ist es möglich, dass ein Mensch gleichzeitig Gott ist? Gegeben die Tatsache, dass ja jedes Ding ein Wesen hat und das Wesen Gottes was anderes ist als das Wesen des Menschen. Das sind Fragestellungen, mit denen Sie geradewegs konfrontiert werden, wenn Sie bestimmte philosophische Texte lesen, also Texte, die als philosophische Texte gelten. Und ich nehme an, das wird für Sie, ich meine, vielleicht wird es auch kribbeln wenn Sie so eine Fragestellung lesen. Das ist zugegebenermaßen extra schwierig, aber also so ein bisschen dick aufgetragen. Aber das Thema, das ich damit illustrieren will, ist, glaube ich, deutlich. Es gibt eine durchaus sehr klare Konstellation, in der die philosophischen Texte, die Ihnen entgegenstehen, mit denen Sie konfrontiert werden, zunächst einmal einen Bruch mit sich bringen, zunächst einmal Verwunderung, Erstaunen, Ratlosigkeit auslösen. Und wenn man da philosophische Arbeit leisten will, zum Beispiel vielleicht deshalb, weil man hinter einer solchen Fragestellung mit einem gewissen Spürsinn doch was Interessantes verspürt, etwas glaubt, da drinnen stecken zu sehen, also dass man nicht einfach sagt, das ist so ein Blödsinn, das interessiert mich nicht, sondern sich fragt, was ist das eigentlich, worüber die geredet haben, wie sie gesagt haben, kann Gott ein Mensch sein? Und dann kommt man vielleicht von Anselm von Canterbury oder von Thomas von Aquin plötzlich auf Giordano Bruno oder auf die Ketzer-Tradition, dann kommt man plötzlich auf Sachen, wo nun die Frage, was ist jetzt das Menschliche und das Göttliche, was ist das Göttliche im Menschen und wie ist das zu betrachten, vielleicht doch als eine Fragestellung gesehen werden kann, die heutzutage etwas Philosophisches produzieren kann oder so eine respektable gedankliche Arbeit enthalten kann. Das ist aber notwendig durch eine Freilegung, durch ein Beiseitebringen der Schuttbestandteile, die in der Geschichte mittlerweile immer aufgehäuft sind. Also Geschichte geht natürlich immer so vor sich, dass ein gewisser Datenmüll sich ansammelt und überlagert das, was einmal gewesen ist. Warum sage ich Ihnen das alles als Rahmenbedingung? Weil es für mich eine wichtige Bemerkung im Zusammenhang mit dem Umgang der philosophischen Untersuchungen ist, gleich von allem Anfang an. Es ist nicht umsonst, Wittgenstein ist an dieser Stelle ein wirklich faszinierender Stilist. Es kommen in seinen Schriften ganz wenig, also vergleichsweise für das Volumen, das es da gibt, absolut wenige Referenzen auf frühere Philosophen vor. Er ist jemand, der diese Aktivität, ich setze mich jetzt hin und ich denke mir nach und ich muss es jetzt für mich regeln und entsprechend durchschauen, zu einem ganz massiven, also zu einem ganz wesentlichen Prinzip gemacht hat. Und Sie werden also beim Wittgenstein niemals eine solche Wendung finden, wie Kant gesagt hat oder im Hinblick auf die Entwicklung von Fichte zu Hegel oder in der Tradition des Realismus stehend. Solche Sachen kommen alle absolut nicht vor. Umso bemerkenswerter ist es, dass die philosophischen Untersuchungen anfangen, Augustinus sagt. Das ist, wenn man sich das mal ein bisschen überlegt, eine unglaublich überraschende Setzung, die Wittgenstein da macht, in die er mit Hilfe derer uns sozusagen in einen Bereich hinein versetzt, mittelalterliche, frühmittelalterliche Philosophie, von dem er sich nicht auskennt, mit dem er nichts am Hut hat, den er überhaupt nicht weiter diskutiert, und dennoch wirft er uns dort hinein in das, was Augustinus sagt. Also das ist geradezu eine markante Erinnerung daran, dass auch er sich dieser Art von Fremdheit ausgesetzt sieht, dass auch für ihn dieses Geschichtsmoment einen Faktor darstellt, einen wichtigen Faktor ist, und darum, das jetzt meine Sache, muss mit den philosophischen Untersuchungen, dem Anfang der philosophischen Untersuchungen auch so umgegangen werden, selbst wenn das Ding eben ganz locker lesbar direkt zu uns zu sprechen scheint, müssen wir mit hineinnehmen, diesen Fremdheitsfaktor. Und die Art und Weise, wie der jetzt hineinzunehmen ist, der ist allerdings was Besonderes. Also wenn Sie sich die Hegel-Veranstaltung, also ich zitiere jetzt nochmal aus der Hegel-Veranstaltung, was da passieren wird. In der Hegel-Veranstaltung ist es so, wenn man Phänomenologie des Geistes beginnt zu lesen, dann ist der historische Relativierungsakt, der dazu notwendig ist, der sieht so aus, dass man nachliest und sagt, wo hat der Hegel denn diese Begriffe her, mit denen er auf die Art und Weise umgeht. Und dann wird deutlich, er steht in der Tradition von Kant, er hat Schelling gelesen, er hat zwischen Schelling und Fichte eine neue Position aufbauen wollen. Das heißt, man kann mit dem Beginn der Phänomenologie des Geistes, ganz abgesehen von den Schwierigkeiten, die es sonst gibt, aber sehr sinnvoll, erhellend so umgehen, dass man die Phänomenologie des Geistes in die interne Theorieentwicklung des deutschen Idealismus in dieser Zeit hineinsetzt. Und es ist also legitim und sogar wichtig, dass man ihnen etwas sagt über die Positionen von Schelling, bevor wir dann anfangen, Phänomenologie des Geistes zu lesen. Das ist beim Wittgenstein in den philosophischen Untersuchungen nicht der Fall. Sowas wäre im Tractatus Logico Philosophicus noch durchaus wichtig. Also Tractatus kann man eigentlich nur mit groben Einschränkungen und also groben Verständnisbrüchen lesen, wenn man Frege nicht kennt. Also Frege muss man eigentlich kennen, sonst hat man die Hälfte der Schönheit, Frege und Russell, sonst hat man die Hälfte der Schönheit vom Tractatus nicht verstanden. Die Besonderheit der philosophischen Untersuchungen besteht unter anderem darin, würde ich mich mal trauen zu sagen, dass sie wirklich nichts wissen müssen. Sie brauchen keinen anderen Philosophen im Prinzip einmal gelesen zu haben. Das kann jeder gleich, jeder direkt lesen. Das ist wirklich etwas, was allen zumutbar ist. Allerdings, also die Frage, insbesondere brauchen Sie nichts über Augustinus zu wissen. Nicht? Es ist natürlich jetzt die Frage, wie schaut das aus, wenn man so voraussetzungslos liest. Ich muss das gleich in Frage stellen, was ich selber gesagt habe. In einer gewissen Weise sind die philosophischen Untersuchungen so voraussetzungslos wie nur irgendetwas in dem Zusammenhang. Also allenfalls, also sprach Zarathustra vom Nietzsche. Ja? Aber eigentlich auch nicht, gar nicht. Also um also sprach Zarathustra zu lesen, braucht man, glaube ich, auch mehr Voraussetzungen als die philosophischen Untersuchungen. Lasse ich mich jetzt nicht so darauf ein. Meine Pointe geht woanders hin. Wenn das so ist mit der Voraussetzungslosigkeit, dann komme ich natürlich in Schwierigkeiten mit meiner vorherigen These, dass das auch fremd ist, dass das etwas ist, was eingeleitet werden muss und was man in einen Rahmen stellen muss. Und das ist jetzt, das ist sozusagen jetzt Achtung, Rufzeichen, der Punkt, warum diese Veranstaltung Varianten der philosophischen Untersuchungen betrachten will und mit ihnen zu tun hat. Denn die Karriere, die diese Anfangsseiten der philosophischen Untersuchungen in den Fassungen, Urfassung, Frühfassung, bearbeitete Frühfassung, Zwischenfassung, Spätfassung nimmt. Diese Variationen sind nun eine Möglichkeit, sich die Besonderheit, die Fremdheit und auch die Differenziertheit dieser scheint direkten Wittgensteinschen Gedanken ein bisschen deutlich zu machen und vor Augen zu halten. Warum? Denn wenn wir zusehen, wie der Wittgenstein an dem Ding gearbeitet hat, erweist sich, dass diese Selbstverständlichkeit und Unvermitteltheit alles andere als selbstverständlich ist. Einer der Gründe, warum das Ding nie veröffentlicht worden ist, besteht gerade darin, dass der Wittgenstein niemals so weit gekommen ist, dass er sich selber entschieden hat zu sagen, so, jetzt passt das so. Jetzt ist das richtig, jetzt kann ich es der Menschheit übergeben. Er hat einen sehr, sehr hohen Anspruch gehabt. Die Arbeitsprozesse, die er selber mit unternommen hat, um diese Art von Direktheit, die ihm ein Ziel war, zu unternehmen, sind, wenn man sie anschaut, gleichzeitig die Hindernisse, die, also wenn man sich diese Arbeitsprozesse ansieht, dann sieht man die Hindernisse, die Wittgenstein selber dabei gesehen hat, sich dieser Sache zu widmen. Und was ich tun möchte in der Veranstaltung, ist Ihnen also einerseits Interpretation so zu bieten, wie es traditionell philosophisch ist, quasi indirekt Zugriff, so in dem Sinn, wir, uns gehört das, Wittgenstein ist im philosophischen Kanon, wir sind Philosophiestudierende, darum kommt er in unsere Gasse, darum gehört uns das und wir können auf die Art und Weise etwas direkt damit machen, aber auf der anderen Seite dagegen zu steuern und zu sagen, etwas, was den Wittgenstein derartig viel Kopfzerbrechen bereitet hat und wo ich sehen kann, wo ich zeigen kann, worin dieses Kopfzerbrechen besteht, das kann auch uns nicht so gleich direkt gehören. Ja, ich mache mal jetzt vielleicht eine kurze Pause. Vorher sage ich noch etwas anderes, weil ich jetzt nicht wirklich einsteigen möchte in die erste Interpretation oder das nur ganz am Ende sagen will. Bevor ich in diese Interpretation einsteige, sage ich noch eine Voraussetzung für die dritte Interpretation, die ich Ihnen sagen möchte. Das ist eine Literatur, quasi Literaturangabe. Diese Literaturangabe ist wiederum ein Tondokument. Es gibt bei Radio Orange 14-tägig eine Sendung, die heißt Philosophische Brocken. Die wird von einem Team von Leuten am Institut für Philosophie gestaltet. Und am vergangenen Mittwoch, also vorgestern, gab es eine Sendung, die hat geheißen Sokrates und Wittgenstein. Die habe ich zusammengestellt. Ich habe Tonbandaufnahmen eines Seminars, das in den 70er Jahren stattgefunden hat in Bielefeld. Der Professor dort ist Erich Christian Schröder. Ein wirklich, wie ich finde, ganz hervorragendes Seminar zur Einführung in die philosophischen Untersuchungen von Wittgenstein. Und was ich tun werde, auch im Verlauf dieses Semesters, ist relevante Passagen dieses Seminars in Radiosendungen entsprechend zusammenzustellen. Also ich habe zumindest zwei noch, die jetzt in dem Herbst kommen werden, das nächste in ungefähr einem Monat. Die erste Sendung ist jedenfalls gelaufen und ist verfügbar in der Audiothek philo.at. Wenn Sie da auf der ersten Seite sind, das müsste der Günther Friesinger, denke ich, gemacht haben. Philosophische Brocken hier. Sokrates und Wittgenstein finden Sie hier per Personen. Das ist eine Sendung, die in dem, was ich Ihnen dann vorstellen will, den dritten Interpretationsansatz, nämlich den aus der klassisch referierend auf Philosophiegeschichte kommenden Interpretationsansatz sehr deutlich vor Augen führt. Ich denke, dass das, was da drinnen ist, wirklich gut hörbar und überlegenswert ist. Also insbesondere ist das, was Erich Schröder an der Stelle bezeichnet, eine Bewegung, eine Verbindung zwischen der seit den Griechen aufgebauten, begriffszentrierten, auf Definitionen absehenden Philosophie als kodiertes Wissen, Tradition, mit den sokratischen Dialogen, also mit den platonischen Dialogen mit Sokrates beginnt. Kurzfassung, die Wesensfrage. Es gibt also ganz, ganz schöne Diskussion der Wesensfrage, die er exemplifiziert mit einer Interpretation des Laches, des platonischen Laches-Dialogs. Was ist Tapferkeit? Was passiert, wenn der Sokrates den Laches fragt, Laches ist ein Feldherr, ob er nun weiß, was Tapferkeit ist? Feldherren wissen, was Tapferkeit ist. Eine sehr schöne Passage, wo dann dazwischen sagt, so Schröder dazwischen sagt, zur damaligen Zeit waren Feldherren noch nicht in den Hauptquartieren, sondern die haben dort vorne auf der Front gekämpft und die haben also noch gegolten als Experten für Tapferkeit. Was passiert, wenn man mit Sokrates so eine Frage der Art stellt, was ist Tapferkeit? Was steckt da drinnen? Und der Bogen besteht jetzt darin, dass er sagt, und jetzt sehen wir uns Wittgenstein an, und Wittgenstein bricht diesen Bogen. Wittgenstein hat an der Stelle das Wichtige, dass er diese ganze philosophiegeschichtliche Tradition unterbricht, neu konfiguriert. Und an der Stelle sind wir natürlich, wie ich habe vorher gesagt, von Unmittelbarkeit. Nicht? Man kann, wenn man das so betrachtet, natürlich darauf hinweisen, das ist alles andere als Unmittelbarkeit. Ja und nein, es ist ein raffiniertes Ding, einen philosophischen Neuanfang zu setzen, für den jemand behaupten kann, dieser Neuanfang bricht mit Hunderten, Tausenden Jahren von Philosophiegeschichte. Das kann man auf der einen Seite als Direktstart betrachten und auf der anderen Seite kann man sagen, es gibt überhaupt nichts Vermittelteres als etwas, was dadurch verstanden werden muss, dass man so erklären kann, dass man sagt, also nimm mal 2000 Jahre und dann vergisst die 2000 Jahre und dann verstehst du, was da ist. In einer gewissen Weise ist das eben hyper vermittelt und setzt sozusagen ein Verhältnis zur Vergangenheit, das geradezu bedrängend ist. Ich wollte Ihnen das jetzt hier nur nennen, damit Sie Gelegenheit haben, das sich dort so runter zu laden und mittlerweile zu hören, weil ich glaube, dass sich wirklich auszahlt, auf die Art und Weise auch ein bisschen dem Thema entgegen, also sich zu nähern. Gibt es Fragen von Ihnen jetzt noch zu dem Themenbereich? Prüfung kommt öfters am Ende des Semesters eine schriftliche Arbeit, würde ich sagen, wobei es mir recht wäre, diese schriftliche Arbeit auch gleich im Rahmen des Wikiwebs einbauen zu können, obwohl das von Ihnen her sozusagen bloß ein Angebot ist. Sie können sich das ansehen, worum es hier geht, unter der Wittgenstein-URL hier. Es gibt hier ein Wikiweb. Worin dieses Wikiweb besteht, das lasse ich jetzt mal hier offen, aber Sie haben hier erläuternde, ergänzende Texte zum Manuskript 115 und am liebsten wäre mir, wenn Sie am Ende der Veranstaltung einen Text damit beitragen, wobei ich da noch die nötigen Unterabschnitte einrichten werde, damit sie dann auch wissen, wo das ist. Aber wenn sie das nicht wollen, wenn sie keinen Text schreiben wollen, der an der Stelle allgemein verfügbar ist, können sie mir auch einen Text zukommen lassen in der klassischen Art und Weise. Aber so stelle ich es mir also in etwa vor. Ich werde insofern keine mündliche Prüfung machen. Das zu der Frage des Zeugniserwerbs. Wenn keine Fragen von Ihnen darüber hinausgehend sind, dann danke ich Ihnen.